und habe dann dem Trainer von Bayer Leverkusen eine E-Mail geschrieben, dass ich aktuell in der zweiten Bundesliga beim FSV Gütersloh spiele, jetzt mein Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln beginne und ja, nebenbei gerne weiter Fußball spielen möchte und auf der Suche nach einem Verein bin. Ja, von hinten schräg in mein Knie quasi gelaufen und ja, ich wusste sofort, dass mein Kreuzband durch ist. Ich habe richtig gespürt, wie das Band gerissen ist. Ich finde es tatsächlich absoluten Schwachsinn, weil man das meiner Meinung nach einfach nicht vergleichen kann.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Leon Holkenbrink und habe heute wieder einen sehr spannenden Gast, den ich euch gerne vorstellen würde. Von den Jungsteams bis in den Profifußball. Du hast dich durchgesetzt, den Sprung in die höchste Liga geschafft und die Höhen und Tiefen des Sports hautnah erlebt. Vom SSV Meschede über den FSV Gütersloh bis hin zu Bayer Leverkusen und RB Leipzig hast du rund 150 Spiele in den ersten beiden Ligen absolviert. Und dabei stets auch die Karriere abseits des Platzes im Blick behalten.
Hi, ich bin Friederike Kempe.
Hallo Friederike, mega cool, dass du heute dabei bist. Willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank.
Ich habe dir ja schon ein bisschen was über dich verraten, aber jetzt interessiert mich, wer ist Friederike in deinen eigenen Worten? Was machst du, wenn du nicht gerade dem Fußball nachgehst? Gibt es da vielleicht ein Hobby oder eine Leidenschaft, die nicht jeder kennt?
Ja, wie schon gesagt, ich bin Friederike Kempe, bin 28 Jahre alt, spiele aktuell bei RB Leipzig Fußball und nebenbei in meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit meinen Freunden, gehe gerne ins Café, bin auch gerne bei meiner Familie in der Heimat im Sauerland, da gerne in der Natur draußen, ja.
Ja, danke dir schon mal. Mit dir wollen wir heute über deinen bisherigen Karriereweg sprechen, den Frauenfußball an sich, aber auch über Rückschläge, deine Perspektive, das zweite Standbein und vieles mehr. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein mit der Runde Ecke oder Einwurf. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
SSV Meschede oder FSV Gütersloh?
Oh, schwierig direkt am Anfang. Ich sag FSV Gütersloh.
Bayer Leverkusen oder RB Leipzig?
RB Leipzig.
Sauerland oder Sachsen?
Sauerland.
Kabinen-DJ oder Ruhe vor dem Spiel?
Eher Ruhe vor dem Spiel.
Champions-League-Finale spielen oder eine perfekte Saison ohne Niederlage?
Champions-League-Finale spielen.
Im Derby treffen oder gegen den Ex-Club gewinnen?
Im Derby treffen.
Jedes Spiel in der 45. Minute ausgewechselt werden oder jedes Spiel erst ab der 45. Minute eingewechselt werden?
Oh. Kommt auf den Grund an, warum man ausgewechselt wird, aber wenn es nicht an der Leistung liegt, dann jedes Spiel 45. Minute ausgewechselt werden.
Und die letzte, Trikottausch mit Martha oder Pop?
Mit Martha.
Dann wollen wir mal direkt beginnen. Wie hat denn deine Karriere damals begonnen?
Ja, also ich habe eigentlich schon immer den Ball am Fuß gehabt, also habe zu Hause bei meinen Eltern im Garten immer Fußball gespielt, habe die Blumen von meiner Mama kaputt geschossen, was sie irgendwann nicht mehr so lustig fand. Und dann bin ich zu Hause bei mir in der Heimat zu einem Schnuppertraining von meinem Heimatverein gegangen, vom SSV Meschede. Und genau, habe da einmal mittrainiert und mir hat das so gut gefallen, dass ich dann dabei geblieben bin und ja, ab dem Zeitpunkt dann eigentlich im Verein gespielt habe. Und ja, da war ich 6 Jahre, genau, und von da an, ja, ging es dann los.
Du hast ja lange auch in Jungsteams gespielt. Warum war das der Fall und wie hat dich das als Spielerin auch geformt?
Ja, eigentlich war das eher Zufall am Anfang. Dadurch, dass ich bei diesem Schnuppertraining mitgemacht habe, bin ich dann eben da in die Mannschaft gekommen, wo eben nur Jungs trainiert haben. Es gab bei mir in der Heimat keine Mädchenmannschaft in so niedrigem Alter. Und ja, deshalb habe ich bei den Jungs angefangen und bin dann dabei geblieben. Ich hatte nie das Gefühl, ja, dass ich mich irgendwie unwohl fühle bei den Jungs oder dass ich gar nicht mithalten kann oder ich keinen Spaß habe. Ja, und deshalb bin ich da ziemlich lange beigeblieben und habe bis zur C-Jugend, also mein zweites C-Jugendjahr, habe ich bei den Jungs gespielt. Und ja, ich glaube schon, dass mir das in meiner Karriere auf jeden Fall viel gebracht hat, weil die Jungs einfach anders spielen. Sie spielen körperlicher, sie sind schneller. Und ja, man muss sich dem Niveau halt irgendwie anpassen, um mithalten zu können. Und ja, ich glaube, dass das Spiel einfach robuster ist. Und wenn man dann lernt, früh dagegen zu halten, dass einem das dann auch später dann bei den Frauen und Mädchen weiterhilft. Und ja, deshalb bin ich sehr, sehr dankbar für die Zeit bei den Jungs und habe auch immer noch Kontakt zu einigen Jungs, mit denen ich damals zusammengespielt habe. Und ja, es ist immer schön, wenn man sich dann zwischendurch mal wieder sieht.
Du hattest erwähnt, dass du vollkommen akzeptiert warst in der Mannschaft. Gab es denn Momente, in denen du das Gefühl hattest, es sei schwerer, als Mädchen im Fußball ernst genommen zu werden, zum Beispiel von den Gegnern?
Von den Gegnern auf jeden Fall. Da hat man schon öfter mal einen dummen Spruch bekommen irgendwie, dass da jetzt ein Mädchen mitspielt und dass das ja einfach wird und sowas in die Richtung, aber von meinem eigenen Team tatsächlich nie. Da hatte ich immer das Gefühl, eine von der Mannschaft zu sein und irgendwie nicht anders behandelt zu werden. Und ich hatte auch großes Glück mit meinen Trainern immer, weil die mich auch wie eine von den Jungs quasi behandelt haben und ich da nie irgendwie ja anders behandelt wurde und ich immer ja das Gefühl hatte, Teil der Mannschaft zu sein. Und ja, da bin ich sehr, sehr dankbar für und bin froh, dass es so gewesen ist.
Was war das dann für ein Gefühl, wenn man die Gegner dann auch nass gemacht hat, oder war das auch ein gewisser extra Ansporn?
Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man das vorm Spiel natürlich mitbekommen hat, dann wollte man den Gegnern das natürlich umso mehr zeigen, dass man auch als Mädchen gut Fußball spielen kann. Und oft war es auch so, dass die Jungs aus meiner Mannschaft dann den Gegnern auch zeigen wollten, hey, die ist eine von uns, ihr braucht hier gar nichts gegen unsere Mitspielerin sagen. Und ja, das war dann schon ab und zu mal ganz lustig mitzuerleben.
Für dich ging es dann zum FSV Gütersloh. Du bist auch umgezogen auf ein Internat. Wie war das damals für dich, die Zeit?
Genau, ich bin dann mit 15 zum FSV Gütersloh gewechselt und auf das Sport- oder auf das Mädchenfußballinternat in Kamm-Kaiserau. Ich habe mich damals für den Schritt entschieden, um einfach meine schulische Ausbildung und den Fußball besser miteinander kombinieren zu können. Das Internat hatte einfach optimale Bedingungen ermöglicht, dadurch, dass die Schule einfach eine Partnerschule des DFBs war und man einfach ja die Kommunikation zwischen Schule und Fußball besser lief, wir einfach einfacher freigestellt werden konnten, wenn ja Lehrgänge vom DFB zum Beispiel anstanden. Und ja, das hat mir sehr geholfen, das einfach besser zu kombinieren. Trotzdem war das am Anfang natürlich auch nicht so einfach, mit 15 von zu Hause auszuziehen. Und ja, irgendwie ein Stück weit auf sich alleine gestellt zu sein. Aber dadurch, dass man auf dem Mädcheninternat einfach mit, ich glaube, wir waren so um die 17 Mädels, dass man da zusammen in WGs gelebt hat und ja, irgendwie zusammen den Alltag bestritten hat, war es wie eine zweite kleine Familie. Und ja, aus dieser Zeit sind auch sehr, sehr enge Freundschaften entstanden, die auch heute noch bestehen, wo wir gerne ja uns zusammen an die Zeit zurückerinnern, weil das für uns alle irgendwie schon ja ein Traum war, den wir irgendwie leben konnten und der uns durch das Internat auch ermöglicht wurde. Und ja, ich denke sehr, sehr gerne an diese Zeit zurück und ja, habe sehr, sehr gute Erinnerungen an die Zeit.
War dir damals schon klar, dass du Profi werden willst? Oder war dir das damals gar nicht bewusst, dass du damit irgendwann dein Geld verdienen kannst, weil damals ja Frauenfußball noch ein anderes Standing hatte als heute?
Also es war nicht so klar, dass das passieren wird, aber natürlich mit dem Schritt auf das Internat war schon klar, dass man in die Richtung geht, weil man irgendwann mal erste Bundesliga spielen will. Und es war schon auch klar, dass man sein Leben damit noch mehr auf den Fußball ausrichtet quasi. Man musste auch viel opfern, viel zurückstecken. Wenn's zum Beispiel mit Freunden in der Heimat oder auch mit der Familie, dass man an Geburtstagen nicht da sein konnte oder wenn die Freunde das erste Mal feiern gehen, konnte man nicht mitgehen, weil man am nächsten Tag ein Spiel hatte. Das waren schon auch alles Dinge, wo man irgendwie drauf verzichten musste. Deshalb war es schon, ja, ich würde sagen, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich aufs Internat gegangen bin, dass ich, war es klar, dass ich diesen Weg einschlagen möchte und mein Leben schon auch danach richte. Aber es war jetzt nicht selbstverständlich, dass ich das schaffe und dass ich irgendwann damit mein Geld verdienen kann.
Du hast dich ja dann auch für ein Studium an der Sporthochschule Köln entschieden. Somit war klar, es wird schwer für dich beim FV Gütersloh zu bleiben, weil die Distanz einfach auch mit Zug nicht möglich war, immer so zurückzulegen am Tag. Und du bist dann zur Bayer Leverkusen gewechselt. Und erklär doch bitte mal gerne den Zuhörern, wie du diesen Schritt selbst in die Wege geleitet hast.
Ja, genau. Also als ich dann 2015 mein Abitur gemacht habe in Cham, war für mich klar, dass ich das Internat jetzt verlassen muss. Das ist einfach so der Standard, dass man nach dem Abitur das Internat verlässt. Und für mich war klar, dass ich in Köln an der Deutschen Sporthochschule ein Studium beginnen möchte. Und ja, wie du gerade schon erklärt hast, war das von der Distanz her nicht möglich, dann in Gütersloh weiterzuspielen. Und ja, ich war dann auf der Suche nach einem neuen Verein, hatte zum damaligen Zeitpunkt noch keinen Berater und habe dann dem Trainer von Bayer Leverkusen eine E-Mail geschrieben, dass ich aktuell in der zweiten Bundesliga beim FSV Gütersloh spiele, jetzt mein Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln beginne und ja nebenbei gerne weiter Fußball spielen möchte und auf der Suche nach einem Verein bin. Und ja, der hat mir dann netterweise geantwortet und dann haben wir miteinander telefoniert und er hat mich dann zum Probetraining eingeladen. Und dann ja, habe ich in Leverkusen, ich glaube, es waren 2 Tage, ein Probetraining absolviert. Und ja, danach wurde mir dann mitgeteilt, dass sie mir gerne einen Vertrag anbieten würden und mich übernehmen würden. Und ja, so kam das zustande.
Hättest du dir damals vorstellen können, als du die E-Mail geschrieben hast, dass das klappen kann? Wie waren damals die Chancen? Wie hast du das eingeschätzt?
Ich hatte natürlich schon Hoffnung, dass das klappt, weil mir schon auch wichtig war, dass ich weiterspielen kann und gleichzeitig mein Studium absolvieren kann. Und es war so ein bisschen meine einzige Möglichkeit auch, selbst einfach aktiv zu werden. Und ja, wie gesagt, ich hatte schon Hoffnung, aber ich hatte auch Sorge, dass es nicht klappt und dass die sich einfach nicht zurückmelden. Ja, deshalb war ich dann sehr, sehr froh, als dann die Antwort kam und ich zum Probetraining eingeladen wurde und mich dann dort auch zeigen konnte und präsentieren konnte. Und ja, glücklicherweise hat das dann alles so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe.
Um nochmal etwas genauer auf den Punkt Bildung einzugehen, wie wichtig ist dieser im Fußball und speziell auch im Frauenfußball?
Ja, also ich glaube, dass gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich ja mein Abitur gemacht habe, es noch mal wichtiger war, als es jetzt heute vielleicht ist. Ich meine, man sieht die Entwicklung im Frauenfußball, die wird immer besser, es werden bessere Gehälter gezahlt. Trotzdem ist es so, dass man, ich glaube, also in vielen Fällen so, dass man nach der Karriere nicht von dem Geld, was man während der Karriere verdient hat, leben kann. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass es essentiell ist, dass man neben dem Fußball auch eine berufliche Ausbildung ja absolviert und sich nicht auf dem Fußball irgendwie ausruht und sich nur auf den Fußball konzentriert. Ich glaube, dass man das für ein paar Jahre mal machen kann, aber dass es trotzdem auch sehr, sehr wichtig ist, ja, nebenbei sich ein zweites Standbein aufzubauen. Und ja, bei mir war es so, dass das auch von meinen Eltern mir immer mitgegeben wurde, dass ich da gucken soll, dass ich beides irgendwie kombiniere, dass ich weiter Fußball spielen soll, aber dass ich auch nebenbei auf jeden Fall meine berufliche Ausbildung vorantreiben soll. Und ja, für mich war das irgendwie auch immer eine schöne Abwechslung oder auch ein schöner Ausgleich. Auch die Möglichkeit, in eine andere Bubble irgendwie zu kommen, also nicht nur in dieser Fußball-Bubble zu sein. Und ja, so hat sich das eigentlich ganz gut, ja, oder konnte ich das ganz gut miteinander kombinieren. Gerade auch dadurch, dass das an der Sporthochschule so ist, dass Leistungssportler auch unterstützt und gefördert werden, war das dann gut zu kombinieren.
Du hast ja Sportmanagement und Kommunikation studiert. Was war damals deine Idee? Wo sollte es damals beruflich hingehen?
Ja, für mich war eigentlich schon relativ lange klar, dass ich auch im Sport beruflich bleiben möchte. Und die Sporthochschule hat ja auch einen verhältnismäßig guten Ruf. Und es war schon auch immer so mein Wunsch, nach Köln an die Sporthochschule zu kommen. Gerade auch, weil ich das aus der Familie so ein bisschen mitbekommen habe. Ein Cousin von mir hat dort auch studiert und hat immer ja tolle Sachen erzählt, die mich dann auch begeistert haben, das auch zu machen. Und ja, meine Vorstellung war damals schon, auch im Fußball zu bleiben. Und ja, ich hatte jetzt keine konkrete Vorstellung, aber mein Wunsch war es schon, auch im Bereich Management und Kommunikation zu arbeiten. Und da hat sich der Studiengang natürlich optimal angeboten.
Währenddessen du nach Leverkusen gegangen bist, dann ging auch deine Karriere erstmal richtig los. Du hast die ersten Erfahrungen gesammelt in der Bundesliga. Wie würdest du deine Zeit bei Bayer Leverkusen beschreiben?
Es war eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich war sehr jung und ja, habe meine ersten Schritte in der ersten Bundesliga gesammelt. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit, in der ich viele Erfahrungen sammeln konnte. Aber es war trotzdem auch zwischendurch keine einfache Zeit, gerade während und nach meiner Verletzung. Oder auch als wir abgestiegen sind. Also es gab schon auch Momente, die nicht einfach waren, aber trotzdem war es insgesamt eine sehr, sehr schöne Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit, an die ich auch gerne zurückdenke. Ich meine, ich habe auch mit vielen Spielerinnen zusammengespielt, die jetzt beim FC Bayern spielen, die in der Nationalmannschaft gespielt haben, die große Erfolge gefeiert haben. Ja, deshalb glaube ich, war es auch eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Und wenn man manchmal zurückdenkt, dann fragt man sich, also gerade das oder die ersten beiden Jahre waren wir nicht so erfolgreich in Leverkusen, obwohl wir eigentlich wirklich sehr, sehr gute Spielerinnen hatten. Also wenn man dran denkt, Caroline Simon, die jetzt beim FC Bayern spielt, eine Turit Knag, die sehr lange, sehr hoch, sehr erfolgreich gespielt hat, Ramona Petzelberger, Marina Hegering, Annike Kran, also das sind schon Namen, die man im Frauenfußball kennt. Und von denen ich auch einfach sehr, sehr viel lernen konnte. Und ja, von daher war es insgesamt eine sehr, sehr schöne Zeit.
Du hattest gerade schon deine schwere Verletzung angerissen. Wahrscheinlich mit die schwerste Verletzung, die man als Fußballer haben kann, Kreuzbandriss. Wie hast du die Verletzung damals mental, aber auch körperlich verarbeitet?
Genau, also ich habe mir 2019 im Training das Kreuzband gerissen. Während einem oder in einem Zweikampf. Ich habe meinen Körper reingestellt und meine Gegenspielerin ist ja von hinten schräg in mein Knie quasi gelaufen und ja, ich wusste sofort, dass mein Kreuzband durch ist. Ich habe richtig gespürt, wie das Band gerissen ist. Das war im ersten Moment ein riesiger Schock, vor allem, weil ich davor nie eine Verletzung hatte. Ja, deshalb war es ein sehr, sehr großer Schock. Aber ich muss sagen, dass ich das mental relativ schnell verarbeitet habe. Ich glaube, in dem Moment, wo das passiert ist, habe ich Rotz und Wasser geheult und war am Boden zerstört. Aber eigentlich würde ich sogar sagen, dass ich schon am nächsten Tag für mich mehr oder weniger mit dieser Situation, ich sag mal, Frieden gefunden habe. Für mich war klar, okay, ich kann das jetzt nicht ändern. Das ist jetzt so. Und ich muss jetzt das Beste draus machen. Und ich glaube, dass mir das tatsächlich extrem geholfen hat, ja, die Zeit auch gut zu überstehen und gut zu nutzen und einfach zu akzeptieren, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und dadurch konnte ich dann auch schnell das Beste irgendwie aus der Situation machen und irgendwie auch die positiven Dinge sehen. Und insgesamt lief meine Reha ja auch sehr, sehr gut. Also ich stand relativ schnell wieder auf dem Platz. Ich glaube, nach so 6-7 Monaten stand ich wieder auf dem Rasen und habe mittrainiert. Bis ich dann letztendlich gespielt habe, hat es dann noch ein bisschen länger gedauert, aber es lief echt gut und ohne Komplikationen. Was ich sagen muss, ist, dass ich jetzt trotzdem im Nachhinein, merke ich einfach, dass mein Knie nicht mehr so ist, wie es irgendwann mal war. Man merkt einfach, dass man eine Verletzung oder eine schwere Verletzung hatte. Aber insgesamt muss ich sagen, habe ich nach dem großen Schock die Verletzung, glaube ich, sehr gut überstanden und bin gut durch die Zeit gekommen und ja, habe auch wieder meine Erfahrungen auf anderer Ebene sammeln können. Und ja, so würde ich das beschreiben.
Du hast ausgerechnet in dem Training, in dem du dich verletzt hast, in den Schuhen von Charles Aranguiz trainiert, der ja vielen ein Begriff ist. Wie kam es dazu?
Ja, das ist korrekt. In Leverkusen war es so, dass die Profis so einen Schuhraum hatten, wo die ganzen Schuhe aufbewahrt wurden. Und unsere Physiotherapeutin hatte irgendwie ein paar Tage vorher, war die in dem Raum und konnte sich irgendwie Schuhe aussuchen, weil sie neue Fußballschuhe brauchte und die halt über waren. Und dann hat sie sich die Schuhe ausgesucht und hatte die dann mit zu uns gebracht. Dann habe ich die so vorm Training anprobiert und die saßen sehr gut am Fuß und dann meinte sie ja, du kannst sie auch im Training tragen, wenn du willst. Habe ich dann gemacht und ja, dann kam es zu dieser besagten Zweikampfsituation und ich lag da und im Nachhinein hat mir die Physiotherapeutin erzählt, dass sie hat zeitgleich einen Platz weiter trainiert mit einer verletzten Spielerin, dass sie rübergeguckt hat und diese Schuhe gesehen hat und dachte, oh Gott, das darf jetzt nicht wahr sein. Und ja, im Nachhinein kann man drüber lachen, aber in dem Moment war es natürlich nicht so lustig.
Also war es auch kompletter Zufall, dass du ausgerechnet die Schuhe anhattest und dich dann verletzt hast oder hat das irgendeinen Zusammenhang?
Nö, das war kompletter Zufall.
Ach krass. Hat sich denn auch dein Spielstil oder deine Einstellung zum Sport nach dieser Verletzung verändert?
Ich würde schon sagen, dass gerade so die erste Zeit nach der Verletzung, wo ich wieder aktiv gespielt habe, nicht so einfach für mich war, weil die Verletzung ja in einem Zweikampf passiert ist. Und ich muss schon sagen, dass ich gerade zu Beginn dann in Zweikämpfen schon Respekt hatte. Ich würde nicht sagen, dass ich Angst hatte, aber dass ich schon Respekt hatte, wieder voll in Zweikämpfe zu gehen und voll da reinzuknallen. Und das hat mich, glaube ich, dann längere Zeit im Kopf beschäftigt. Gerade wenn mir das dann von Trainern irgendwie angekreidet wurde, dass ich nicht richtig in den Zweikampf gehe oder so. Das war dann schon nicht einfach und da habe ich schon meine Zeit gebraucht, ja, wieder Vertrauen in meinen Körper und besonders in mein Knie zu finden. Und dann war es umso schöner, dass dann, als ich zu Leipzig gewechselt bin, meine Trainer hier mich gerade dafür gelobt habe, wie ich in die Zweikämpfe gehe. Und das war so ein Kreis, der sich dann irgendwie geschlossen hat, wo ich dann auch komplett irgendwie mit der Situation abschließen konnte. Und ja, das war dann schön zu hören, dass die Trainer es dann irgendwie anders sehen und ja, das doch irgendwie als meine Stärke dann auch wieder anerkennen.
Du hattest ja in Leverkusen nochmal eine relativ schwierige Zeit, in der du nicht viel gespielt hast, selten im Kader warst, quasi so ein bisschen aussortiert warst. Wie hast du die Situation damals wahrgenommen für dich?
Also die Situation kam eigentlich zustande, dadurch, dass wir während meiner Verletzung einen neuen Trainer bekommen haben. Und ich mich dann ja quasi dem neuen Trainer nicht präsentieren konnte. Und dann nach der Verletzung halt zurückkam und ja wenig Spielzeit bekommen habe. Mich erst wieder richtig zurückkämpfen musste. Ich dann von meinem Trainer gesagt bekommen habe, dass ich das nächste Spiel anfangen werde. Dann kam Corona und dieses Spiel hat nicht mehr stattgefunden. Was dann wieder dazu geführt hat, dass sich alles verzögert hat und ich ja keine Spielzeit bekommen habe. Und es war definitiv keine einfache Zeit. Es war eine sehr, sehr belastende Zeit tatsächlich. Gerade weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich oft auch nicht fair behandelt wurde, dass ich keine faire Chance bekommen habe. Dass es vielleicht auch der einfachere Weg war, mich aus dem Kader zu lassen, als vielleicht eine andere, erfahrenere Spielerin aus dem Kader zu lassen. Und ja, deshalb war es keine einfache Zeit. Und ich musste lernen, damit umzugehen. Und habe dann aber für mich irgendwie auch einen Weg gefunden, trotzdem weiterzumachen und das Beste aus der Situation zu machen, für mich weiter zu trainieren und mich selbst irgendwie zu challengen. Und ja, ich glaube, dass ich auch dadurch wieder viel lernen konnte. Ich musste mich gegen Widerstände durchsetzen. Ja, und die Zeit hat mir ja wieder auf andere Art und Weise gezeigt, dass ich es schaffen kann und ja, dass ich mich trotzdem irgendwie durchsetzen kann. Und ja, ich habe auch in der Phase angefangen, mit einer Sportpsychologin zusammenzuarbeiten, weil es wirklich keine einfache Zeit war. Und das hat mir auch sehr geholfen, dann ja einfach durch die Situation zu kommen und trotzdem irgendwie nicht den Spaß am Fußball zu verlieren und trotzdem weiterzumachen, auch wenn man irgendwie jede Woche wieder einen auf den Deckel bekommt, sage ich mal, und selbst irgendwann auch kein Verständnis mehr dafür aufbringen konnte, weil man auch von der Mitspielerin oft gesagt bekommen hat, ja, hey, du trainierst so gut, ich verstehe es nicht, und auch von der Co-Trainerin gesagt bekommen hat, dass sie es nicht versteht. Und ja, es war keine einfache Zeit, aber trotzdem hat es mir oder war es eine sehr lehrreiche Zeit.
Du hast es erwähnt, du hast versucht weiterzumachen. Das hast du sehr erfolgreich. Du spielst mittlerweile bei RB Leipzig. Wie kam der Wechsel schlussendlich zustande?
Ja, also für mich war es dann klar, dass es für mich in Leverkusen nicht weitergeht und dass ich was Neues möchte, eine neue Herausforderung. Und der Wechsel kam im Endeffekt über eine Mitspielerin mehr oder weniger zusammen, die ja mit Viola Odebrecht sehr eng befreundet ist, der Leiterin Frauen- und Mädchen-Fußballabteilung in Leipzig. Ja, und die gesagt hat, hey, guck dir die doch mal an. Die ist gut, kommt hier nicht so richtig zum Zuge. Und genau, dann hat Leipzig sich bei meinem Berater gemeldet und Interesse geäußert. Und so kam das dann eigentlich zustande, dass man in Kontakt gekommen ist. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass das damals geklappt hat, dass ich einen neuen Weg einschlagen konnte, eine neue Herausforderung gefunden habe. Und ja, habe bis jetzt eine sehr, sehr tolle Zeit in Leipzig gehabt, viel Aufregendes erlebt, Geschichte geschrieben mit dem Verein. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass das damals geklappt hat.
RB Leipzig ist ja auch dafür bekannt, Top-Bedingungen zu haben. Kannst du das bestätigen?
Ja, auf jeden Fall. Also der Verein bietet schon sehr gute Möglichkeiten und ist auch jetzt ja dran, die Möglichkeiten noch weiter zu verbessern. Es wird aktuell ein eigenes Trainingsgelände für die Frauenmannschaft gebaut, wo wir dann demnächst hinziehen werden, wo ja einfach noch bessere Bedingungen gegeben sind, um ja einfach auch noch professioneller arbeiten zu können. Und ja, deshalb kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Sicherlich ist auch noch Luft nach oben, das muss man auch ganz klar sagen. Aber der Verein ist da dran und ja, setzt sich da ein, dass ja auch wir als Frauenmannschaft optimale Bedingungen haben, um uns bestmöglich entwickeln zu können und professionalisieren zu können.
Wir wollen noch ein bisschen über den Frauenfußball an sich sprechen. Der Männerfußball, der dominiert nach wie vor die Schlagzeilen. Spürst du das als Spielerin auch, wenn es um Berichterstattung oder um Sponsoren geht?
Jein. Also als Spielerin direkt, finde ich, spürt man es jetzt nicht unbedingt. Klar bekommt man das auf Social Media mit, im Fernsehen mit, in den Medien mit. Also gerade dadurch, dass ich mich auch durch mein Studium einfach mehr damit beschäftigt habe, fällt mir sowas natürlich auf. Und ja, gerade auch was Sponsoren angeht, ja, sind da natürlich einfach noch riesige Differenzen zwischen den Männern und dem Frauenfußball. Aber auch da muss man einfach sagen, dass der Frauenfußball schon im Kommen ist. dass er auch gegenüber dem Männerfußball einfach andere Möglichkeiten bietet. Und ich glaube, dass der Frauenfußball sich auch dadurch auszeichnet, dass wir Spielerinnen auch noch viel offener für viele Themen sind und für viele Aktionen sind, wodurch auch gerade Sponsoren irgendwie profitieren können. Und dass man das weiter fördern muss und dass dann im Frauenfußball auch noch viel, 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 viel mehr möglich ist. Und ja, ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, der aber definitiv noch weiter ausgebaut werden muss und wo ja noch viel mehr investiert werden muss.
Aber auch der Frauenfußball erfreut sich immer mehr Beliebtheit. Merkt ihr das auch, dass zu den Spielen mehr Fans kommen oder die Spiele generell mehr verfolgt werden?
Das auf jeden Fall. Wenn ich daran denke, wie ich in Leipzig angefangen habe, wie viele Fans da waren, das waren, lass es durchschnittlich 150 gewesen sein. Und mittlerweile, wenn wir am Kotterweg spielen, ist es oft ausverkauft. Es sind teilweise über 1000 Zuschauer da. Mittlerweile hat sich ein richtiger Fanclub für uns speziell als Frauenmannschaft gebildet. Die kommen jedes Spiel, egal ob heim oder auswärts, kommen mit Trommeln, mit Fahnen, mit Megafon. Da merkt man schon die Entwicklung und das ist schön als Spielerin zu spüren und mitzuerleben und wahrzunehmen. Und da will man den Fans natürlich auch was zurückgeben und ja, es ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung und ich hoffe, dass die Entwicklung auch weitergeht.
Was hältst du denn von den ständigen Vergleichen zwischen Frauen- und Männerfußball? Nervt dich das oder gehört das einfach dazu?
Ich finde es tatsächlich absoluten Schwachsinn, weil man das meiner Meinung nach einfach nicht vergleichen kann. Dadurch, dass Frauen einfach komplett unterschiedliche körperliche Voraussetzungen haben, finde ich, sollte man den Vergleich überhaupt nicht ziehen. Weil es einfach was komplett Unterschiedliches ist. Und meiner Meinung nach das ist zwar die gleiche Sportart, aber es sind zwei unterschiedliche Spiele. Und ja, deshalb finde ich den Vergleich eigentlich schwachsinnig. Sowohl in die eine Richtung, sage ich mal, als auch in die andere Richtung. Also es bringt auch nichts zu sagen, ja, Frauen sollten so viel verdienen wie die Männer. Finde ich genauso schwachsinnig wie irgendwie zu sagen, dass der Männerfußball so viel toller ist und schneller ist und besser ist. Weil man es einfach nicht vergleichen kann und deshalb sollte man das meiner Meinung nach auch sein lassen und es einfach als eigenständig ansehen und dann ist gut.
Was müsste sich denn ändern, damit der Frauenfußball langfristig noch mehr Aufmerksamkeit und auch Anerkennung erhält?
Ich glaube, dass da viel mit reinspielt. Zum einen muss sich der Frauenfußball weiter professionalisieren, dass einfach Frauen und Mädchen die Möglichkeit haben, auf höchstem Niveau zu trainieren und zu spielen, sich zu entwickeln, weil dadurch auch der Fußball langfristig besser wird, was wiederum dann neue Zuschauer anzieht, mehr Zuschauer anzieht, mehr Zuschauer begeistert. Zum anderen braucht es natürlich starke Sponsoren, die bereit sind zu investieren, den Frauenfußball zu fördern. Und gleichzeitig braucht es auch Medien, die ja auch den Frauenfußball fördern, dem Frauenfußball auch eine Plattform geben, dass er auch überhaupt gesehen werden kann. Es braucht ja Sendezeiten, die attraktiv sind. Es braucht Sendeplätze, die attraktiv sind. Es braucht eine attraktive Übertragung der Spiele, wo die Zuschauer, also die Fernsehzuschauer auch das Gefühl haben, ein tolles TV-Erlebnis zu bekommen. Das sind, glaube ich, alles Sachen, die da irgendwie mit reinspielen und wo es, glaube ich, wichtig ist, dass die einzelnen Parteien zusammenarbeiten und zusammen agieren und zusammen das Produkt besser und größer machen wollen. Und dann kann da, glaube ich, was sehr, sehr Tolles bei entstehen, wovon am Ende dann alle profitieren können.
Gibt es denn auch eine Fußballerin, die du als Vorbild siehst, weil sie sich besonders für den Frauensport bzw. den Frauenfußball stark macht?
Ich finde, dass man da besonders Almut Schuld eigentlich herausheben kann, die sich schon sehr, sehr lange und auch sehr, sehr intensiv und sehr, sehr meinungsstark für den Frauenfußball einsetzt. Ich glaube, dass sie da schon ein Vorbild ist, ja, wo man einfach auch zu hinaufsehen kann und sich dran orientieren kann, weil sie ja sich einfach ja sehr, sehr intensiv für den Frauenfußball einsetzt und da auch schon sehr, sehr viel geschaffen hat und auch irgendwie nicht zurückscheut, sich kritischen Stimmen zu stellen. Und ja, die würde ich in dem Zusammenhang als Vorbild eigentlich nennen.
Wir wollen noch so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Was sind denn deine sportlichen Ziele in den nächsten Jahren?
Bei der Frage muss ich immer schmunzeln, weil ich mittlerweile eigentlich an dem Punkt angekommen bin, dass ich sage, ich möchte einfach gesund bleiben, weil ich dann die Möglichkeit habe, Fußball zu spielen, mich zu präsentieren, mich zu zeigen. Und ich glaube, dass der Rest von ganz alleine kommt. Aber wenn die Gesundheit irgendwie nicht gegeben ist, dann ja, hat man nicht überhaupt nicht die Möglichkeit zu spielen. Und deshalb antworte ich auf die Frage tatsächlich immer gerne das, weil ich einfach weiß, wie es ist, wenn man verletzt ist und eben nicht spielen kann. Deshalb ist mein größtes Ziel, einfach sportlich gesund zu bleiben und die Möglichkeit zu haben, überhaupt zu spielen.
Gibt es denn noch einen großen Traum, den du dir verwirklichen willst? Oder steht auch da die Gesundheit ganz oben?
Natürlich will man erfolgreich sein. Man will möglichst viele Spiele machen. Man will die Spiele erfolgreich bestreiten. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie ein bestimmtes Ziel habe, was ich noch erreichen will. Ich will einfach für mich, ja, mit mir selbst im Reinen sein, von mir selbst wissen, dass ich alles gegeben habe und was dann am Ende dabei rumkommt, das wird sich dann zeigen. Und ja, ich bin dankbar für jeden Tag, wo ich Fußball spielen kann, auf hohem Niveau Fußball spielen kann und freue mich einfach auf alles, was noch kommt. Und ja.
Wenn die aktive Karriere dann dem Ende zugeht, hast du da schon Ideen oder Pläne? Du hast erwähnt, der Sport kann oder soll eine Rolle spielen?
Also konkrete Pläne habe ich noch nicht, aber meine Vorstellung ist schon, im Fußball zu bleiben. Da bin ich tatsächlich relativ offen, ob es der Männer- oder Frauenfußball sein soll. Aber in meiner Vorstellung möchte ich schon gerne im Fußball bleiben und auch gerne im Vereinsfußball bleiben und da dann im Bereich Management oder Kommunikation irgendwie Fuß fassen. Und ja, ich bin gespannt, was sich dann früher oder später ergeben wird und freue mich auch auf diese Zukunft, aber erstmal möchte ich noch ein bisschen aktiv Fußball spielen.
Wir kommen so langsam zum Ende. Eine Frage, die jeder gestellt bekommt: Was war denn dein emotionalster Moment im Fußball?
Wow, gute Frage. Ich glaube, mein emotionalster Moment war mein erstes Länderspiel für die U-Nationalmannschaft. Ja, weil es einfach so, das erste Mal die Hymne zu hören, war schon sehr, sehr besonders. Und es hat einem so ein bisschen, ja, auch die Bestätigung gegeben, dass es sich gelohnt hat, immer weiterzumachen, zu kämpfen und nicht aufzugeben. Aber auch andere Momente wie der Aufstieg mit RB Leipzig in die erste Liga oder die Pokalsaison mit Leipzig, wo wir zwei Erstligisten rausgeworfen haben, war sehr, sehr besonders, wo wir fast ins Finale gekommen sind. Auch in der U17 das Finale der Deutschen Meisterschaft sind so Momente, die mir da einfallen und die in meiner Erinnerung noch sehr präsent sind.
Auf jeden Fall nachvollziehbar. Jetzt brauche ich von dir noch eine Empfehlung der Woche. Das kann alles sein. Ein Song, eine Lebensweisheit, ein Restaurant, ein Sportevent, was auch immer.
Meine Empfehlung der Woche ist, da jetzt endlich wieder die Sonne rauskommt, geht raus, genießt das schöne Wetter, lasst es euch gut gehen und seid lieb zueinander.
Das klingt sehr, sehr gut. Das war's mit dieser Folge Vereinsvisionäre. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr solcher Folgen hören wollt, dann holt gerne eure Freunde an Bord, teilt die Episode und am allerwichtigsten, hinterlasst doch gerne ein paar Sterne bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Vielen Dank an dich, Friederike, für das tolle und interessante Gespräch. Mir hat es eine Menge Spaß bereitet. Ich hoffe, dir auch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Außerdem wünsche ich dir und RB Leipzig weiterhin ganz viel Erfolg für die restliche Saison und auch weiterhin alles Gute.
Vielen Dank.
Das war's für heute. Euch auch noch eine schöne, sonnige Woche. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Tschüss.
Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs.